Schönen guten Morgen. Ich würde gerne einmal noch beten. Ich könnte gerne dazu aufstehen. Ja, Vater, danke für dein Wort. Danke, dass wir da jetzt reinschauen dürfen, dass du uns durch dein Wort leitest und ja, uns in so vielen Lebensfragen einfach die Antwort gibst. Öffne unsere Herzen für dein Wort, für die Botschaft heute. Schenk Gnade, dass wir verstehen und ja, dass einfach dein Wort unser Leben verändert, Herr. Amen. Ich hatte jetzt vor einer Woche Jubiläum meiner Gemeindemitgliedschaft. So, jetzt dürft ihr mir überlegen, die mich damals miterlebt haben, wie lange ist das her? Und ich sage euch, die Antwort wird euch alt fühlen lassen. Es ist nämlich 11 Jahre schon her. Also 11 Jahre bin ich in der Gemeinde. Warum sage ich das? Ich durfte offensichtlich sehr jung zum Glauben finden. Also der Herr hat mich schon relativ jung gefunden. Ich bin damals mit 15 dieser Gemeinde beigetreten. Und es ist super, ich bin super dankbar dafür. Es ist eine super Gnade. Aber es gab eine Frage, die mich seitdem immer wieder beschäftigt hat, die ich so nie erleben konnte, weil ich so früh zum Glauben gefunden habe. Nämlich, wofür lebt jemand, der nicht für Christus lebt? Bis zu einem gewissen Alter, bis 13, 14, 15, so wie ich es damals war, der tut es ja nicht viel im Leben. Also da ist man Schüler und man lebt nur nicht für irgendwas hin, außer für den nächsten Schultag vielleicht oder fürs Wochenende, für einen Fußballverein, aber das sind alles jetzt nicht so richtige Lebensziele. Irgendwann wird man älter und man entwickelt Lebensziele und für mich war halt klar, ja, ich lebe halt für Jesus, ich lebe für Christus. Für was lebt jemand, der nicht für Christus lebt? Und wir denken uns als Christen natürlich immer unseren Teil. Also ja, jemand, der nicht für Jesus lebt, der wird bestimmt für das Leben oder für jenes Leben. Aber ich hätte es gerne mal selbst erlebt, einfach zu wissen, ey, was treibt einen so rum? Was passiert in meinem Kopf, wenn ich abends im Bett liege, nicht einschlafen kann? Was beschäftigt einen da so? Vor allem aus evangelistischen Motiven eigentlich, ne? Um mit jemandem ins Gespräch zu kommen, um nachvollziehen zu können, was so Leute bewegt. Und nichtsdestotrotz kann man das, glaube ich, von außen oft sehr gut sehen und erkennen, was Leute rumtreibt und wofür sie leben. Ich hatte zum Beispiel während meiner Ausbildung einen Arbeitskollegen, der war Mitte 40, der hat einen guten Job gehabt, gut bezahlten Job gehabt, sehr entspannt im Büro sitzen, ein bisschen in die Tasten hauen, Firmenwagen gehabt, der hat ein Motorrad gehabt, war immer wieder unterwegs, Serpentinen darunter gefahren, Haus war schon abbezahlt, denen ging es gut. Ne? Also er hat ein wirklich gutes Leben, könnte man sagen. Man könnte sich fragen, was will man denn überhaupt mehr? Der hat ja eigentlich alles, wofür wir vielleicht noch so drauf hinleben, hat er ja schon. Und nichtsdestotrotz merkst du, echte Freude, echte Zufriedenheit, echtes Ankommen blieb aus. Gab es nicht. Und auch wenn man sich von außen denkt, ja, er hat ja alles, hat er selbst gar nicht so gefühlt. Also was ist die Lösung? Ich muss irgendwas an meinem Leben ändern. Irgendwas muss ich an meinem Leben ändern. Und bei ihm war es dann damals die Partnerin. Er hat gesagt, okay, vielleicht muss ich meine Partnerin austauschen. Eine neue, jüngere Partnerin gehabt, mit der er dann gelebt hat. Das ging so ein paar Monate gut und hat er gemerkt, okay, irgendwie scheint das auch nicht das Endziel zu sein. Ich brauche irgendwas anderes, ich brauche mehr Gehalt. Und dann war es irgendwann mal, ich brauche einen noch besseren, noch krasseren Firmenwagen. Und eine Sache bleibt, die ewige Suche nach echter Freude, nach echter erfüllender Freude. Man kann es ihm ja gar nicht übel nehmen. Ich meine, er erkennt es ja gar nicht anders. Ne? Also wo sollte er Freude drin finden? Das Traurige an der Geschichte, und ich glaube, das sollte uns wachrütteln heute, das Traurige an der Geschichte ist, dass es vielen Christen ganz genauso geht. Dass es vielen Christen ganz genauso geht. Wir flüchten in dieselben Träume, in dieselben Wünsche, in dieselben Sehnsüchte in der Hoffnung, endlich Freude zu haben. Endlich wirklich Freude am Leben zu haben, doch können sie nicht darin finden. Und unser heutiger Abschnitt händigt uns den Schlüssel für diese Tür aus. Den Abschnitt, den wir heute lesen, der drückt uns diesen Schlüssel in die Hand und wir müssen nur noch diese Tür aufmachen. Aber gerade da, ja, wird es spannend für uns heute. Wir gehen heute, wenn ich einmal die Präsentation anmachen darf, den Traum von wahrer Freude an in Philipper 2, Verse 21 bis 26. Wir gehen gerade nämlich in der Jugend den Philipperbrief durch. Es ist quasi für die Jugendlichen Wiederholung mit ein bisschen anderen Beispielen. Trotzdem gerne weiter zuhören, ja, auch wenn ihr es schon kennt. Ich werde den Text einmal lesen und dann werden wir das Ganze einmal von hinten aufziehen, weil es dann leichter verständlich ist. Also Philipper 1, Verse 21 bis 26. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert. Und was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Ich werde aber von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus meinethalben überströme durch meine Wiederkunft zu euch. Ich habe gerade schon gesagt, wir werden das Pferd einmal von hinten aufziehen, weil uns das erklärt, wofür der Philipperbrief überhaupt geschrieben wurde und wofür diese Stelle hier auch steht, wie wir sie verstehen können. Paulus sagt, in dieser Zuversicht weiß ich, hier einmal gelb markiert, dass ich bleibe und bei euch allen bleiben werde, wozu? Zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Wir haben es gerade schon mal kurz gelesen, Paulus sagt, ja, ich könnte auch gerne abscheiden, ich könnte auch gerne sterben, aber das Bleiben ist notwendiger, weil ich bei euch noch zur Förderung und Freude im Glauben da bin. Ich möchte das bei euch noch bewirken. Das ist der Grund für Paulus' Dienst an den Philippern und das ist entsprechend auch der Grund für diesen Philipperbrief. Mit dieser Absicht schreibt Paulus diesen Philipperbrief und sagt, ich würde gerne bei euch den Glauben fördern und Freude im Glauben fördern. Und das sehen wir auch ganz deutlich im Philipperbrief, wenn wir einfach mal so durchgehen und gucken, wie oft steht da Freude, freut, ich freue mich und so weiter und so fort, dann kommen wir auf 17, 18 Mal ungefähr in diesem Brief, auf dieser Dichte, unvergleichbar mit anderen Briefen. Also dieser Brief dreht sich wirklich um diesen Begriff Freude und wie ich zur Freude gelange. Wir dürfen also ausgehen, dass der ganze Brief von diesem Thema handelt. Wie komme ich zur Freude? Und das entsprechend auch die einzelnen Abschnitte diesem Thema dienen. Wie komme ich zur Freude? Und deswegen lesen wir heute eben diesen Abschnitt. Also der Grund des Briefes zur Förderung und Freude eures Glaubens. Das, was Paulus vorher erklärt, ist wichtig zu verstehen, um zu sehen, wie er zu dieser Freude kommt. Ich habe es für uns hier einmal gelb markiert. Gelb ist das Leben, rot ist das Sterben. Und er sagt hier, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, das ist für mich der Mühe wert. Dann Vers 23, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein, es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch, also das Leben, ist nötiger. Ich habe es uns hier nochmal aufgelistet, einfach damit wir es genau nebeneinander haben. Das Sterben interessiert uns heute ja gar nicht, weil wir wollen eigentlich wollen wir ja zur Freude kommen, Freude im Leben, nicht nur Freude im Sterben. Paulus sagt, das Sterben ist für ihn der Gewinn und er ist lebensmüde. Er sagt, ich würde gerne abscheiden, es wäre schöner bei Christus, es wäre einfach besser. Jetzt könnte man sagen, er ist bei Paulus ja logisch. Also ein Mann, der Schiffbruch erlitten hat, der gesteinigt worden ist, der sein Leben in den Dienst von Gemeinden stellt und tausende Kilometer unterwegs ist und lebt wie ein Nomade. Natürlich würde der gerne lieber sein Leben beenden beziehungsweise einfach sterben. Aber Paulus' Begründung ist nicht sein Leben, das sagt, es wäre schön zu sterben. Seine Begründung ist, bei Christus ist es einfach besser. Es ist einfach besser bei Christus. Also egal wie mein Leben aussieht, es wäre besser und schöner bei Christus zu sein. Und demgegenüber stellt er sein Leben und sagt, mein Leben ist aber Christus. In Vers 20, das ist ein Vers davor, sagt er nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich nicht werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus erhoben werden wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Darum geht es ihm in seinem Leben. Ne? Christus muss erhoben werden. Und Vers 22 lesen wir, dass es Mühe ist. Ne? Das Leben ist nicht, er hat nicht Freude im Leben, weil alles so schön und entspannt ist, weil er so sorglos ist. Nee, er sagt, tatsächlich habe ich Mühe im Leben. Es ist sehr mühsam und das ist auch der Grund, warum er sagt, ich würde gerne abscheiden. Und sagt dann aber in Vers 24, es ist notwendiger, um der Philipper willen, dass ich bleibe. Das ist sein Leben. Sein Leben in den Dienst gestellt der Gemeinde, sein Leben voller Mühe, voller Abmühungen und mit dem Ziel, Christus zu erheben. Also die Gleichung, die Paulus hier aufmacht, die hört sich absolut absurd an für uns, oder? Es ist mühsam, er ist lebensmüde, sein ganzes Leben besteht aus Dienst, er ist gefangen, er lebt in der Verfolgung und sagt, ich habe Freude und ich wünsche euch, dass ihr die gleiche Freude habt wie ich. Hört sich für uns absolut absurd an. Wir werden gleich auch darauf eingehen, warum. Wie kommt Paulus zu dieser Aussage? Wie kann er das behaupten? Ganz einfach, der Schlüssel zur Freude bei ihm ist Christus. Ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und es wäre zu viel, wenn wir das heute so im Philipperbrief nochmal ausarbeiten. Das könnt ihr gerne zu Hause nachholen. Aber das hier ist so die Schlüsselstelle vom ganzen Philipperbrief. Er sagt, genau das musste in meinem Leben passieren, damit Freude einkehrt. Christus musste mein Leben werden. Das Problem bei uns ist folgendes: Wir drehen diesen Satz ganz oft um. Und erwarten, Freude darin zu finden. Es ist nicht mehr Christus, es ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Es ist, ich bin mein Leben. Sterben wäre ein Verlust. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, den Glauben irgendwie abzusagen. Das wird keiner von uns irgendwie in den Mund nehmen. Nein, wir sind doch gläubig, wir bleiben dran und so weiter. Aber doch im Alltag selbst sieht es, glaube ich, ganz oft so aus. Ich bin mein Leben, Sterben wäre ein Verlust. Und die Welt gibt uns eben so diese Lüge auch vor. Und sie ist so tief in uns drin, dass uns das eben wirklich absurd vorkommt. Wenn ich mein Leben verliere, wenn ich meine Vorstellung, meine Träume, meine Ziele verliere, dann soll ich echt Freude finden? Das widerspricht doch allem, was in mir drin ist, allem, was ich bisher jemals gelernt habe. Aber das ist die Antwort von Paulus darauf. Die Welt sagt dir, wenn du nur das kriegen würdest, was du dir die ganze Zeit erhoffst, was du die ganze Zeit suchst und willst, dann wirst du glücklich. Oder wenn sich nur dieses eine Ding in deinem Leben ändern würde, dann wirst du endlich glücklich, dann wirst du endlich Freude haben, dann wäre alles perfekt. Und ich sage es nochmal, aus Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn wird, ich bin mein Leben, Sterben wäre ein Verlust. Und die Lügen dieser Welt sind so tief in uns drin, dass es für uns wahnsinnig wirkt, dass dieser Gedanke für uns wahnsinnig wirkt. Und wie das ganz konkret aussehen kann, würde ich mit uns einmal gerne in Johannes 4 anschauen. In der Stelle geht es, so viel will ich vorab sagen, geht es nicht darum, wie ich Freude in Christus gewinne. Es geht aber um eine Frau, die Freude in dieser Welt sucht, die Erfüllung in dieser Welt sucht. In Johannes 4, kurz zum Kontext, geht Jesus in die Stadt Samaria und setzt sich ermüdet von der Reise an einen Brunnen. Und dieser Brunnen, da ist anscheinend keiner und da kommt dann, Kapitel 4, Vers 7, eine Frau dazu, aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, da du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin, denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest oder kennen würdest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Wo hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und der selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, was ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und dann kommt eben die spannende Situation. Jesus ist dort und man sieht, was die Frau in ihrem Leben angetrieben hat, wo sie ihre Freude drin gesucht hat, wo sie erhofft hat, erfüllt zu werden. Und die Frau spricht zu ihm in Vers 15: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm hierher. Und die Frau antwortet und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Und Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du die Wahrheit gesagt. Und die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Wir haben hier eine Frau, die genau darin eben Erfüllung gesucht hat. Es geht hier nicht um einen Christen, der Freude sucht, sondern einfach um eine Frau, die in ihrem Leben endlich diese Freude sucht. Mit Mann 1 hat es nicht funktioniert, der zweite Mann auch nicht, dritte, vierte, fünfte irgendwie auch nicht. Und der jetzige, ja, der ist noch nicht mal mehr ihr Mann. Ist vielleicht eine Affäre oder sonst irgendwas. Die Frau hat versucht und hat gesucht darin, endlich Freude zu finden. Und sie ist vor Jesus und sagt: Ich merke, dass du ein Prophet bist, weil du genau dort reingesprochen hast, ja, wo es bei mir eben, wo dieser Durst ist. Das Tückische bei Freuden in dieser Welt ist es, dass sie wirken wie Wasser. Du bist in der Wüste, du bist durstig, du brauchst Wasser und du siehst dieses Glas, das dir diese Welt in die Hand reicht. Aber es ist am Ende Salzwasser. Du trinkst und es trocknet dich aus. Du trinkst und du bist noch durstiger. Und du hast einen unstillbaren Durst und du versuchst, deinen Durst damit zu stillen. Also die Lüge, dass diese Welt eine Antwort auf die Suche nach Freude hat, zerfrisst uns von innen. Wir glauben, unsere Umstände wären daran schuld, dass wir keine Freude hätten. Und dann gibt es viele Lösungsansätze. Also vielleicht brauchst du einfach ein größeres Haus oder ein besseres Haus, ein neueres Haus. Vielleicht brauchst du ein besseres Auto, vielleicht brauchst du einen besseren Ehepartner. Jemanden, der dir besser zuhört, jemanden, den du attraktiver findest. Vielleicht brauchst du die nächste Gehaltserhöhung und diese Lüge hat für jedes Alter etwas. Für die Jungen ist es dann vielleicht, du brauchst überhaupt erstmal einen Partner, der dich liebt, damit du an diese Freude kommst. Die Lüge hat für jedes Alter was. Und das ist überhaupt, diese Dinge an sich sind ja überhaupt nicht schlimm. Also was ist verkehrt an einem Haus, was ist verkehrt an einem Auto? Erstmal überhaupt nichts. Es geht darum, worin suche ich meine Freude? Worin hoffe ich, erfüllt zu werden? Und ich finde ein Beispiel, finde ich so einleuchtend, oder hat mir die Situation nochmal so eingeleuchtet, die Jugendlichen haben es schon gehört, aber für euch nochmal. Wir sind, also meine Frau und ich, nach unserer Hochzeit durften wir nach Mexiko fliegen, denn das war damals eine sehr günstige Situation, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir gerade aus dieser Corona-Phase kamen. Und dann war das so, dass Mexiko jede zweite Nacht quasi aufs Haus angeboten hat. Das heißt, du hast den Urlaub für die Hälfte des Preises gekriegt. War für uns schön, wir sind nach Mexiko für 11 Nächte, glaube ich. Aber der Flug, ich weiß nicht, wer schon mal so einen Langstreckenflug gemacht hat, ist halt eine komplette Katastrophe. Ne? Also man sitzt da in diesem Flug für 10, 11 Stunden und wir haben uns vorher keine Plätze reserviert. Das heißt, du gehst in diesen Flieger rein. Und die sind ja immer recht groß, das heißt, du hast links eine Dreierreihe, rechts eine Dreierreihe, in der Mitte eine Viererreihe. Und wir waren in dieser Viererreihe in den mittleren beiden Plätzen. Also einen schlechteren Platz kannst du auf so einem Flug kaum haben. Und es war recht nervig. Also man hat versucht, sich die Zeit irgendwie totzuschlagen, einen Film zu gucken, aber irgendwann mal nach dem zweiten, dritten Film hast du halt auch keine Lust mehr. Geschlafen hast du auch schon, bist ausgeschlafen und du wartest einfach nur, wann kann ich irgendwie ankommen? Also wann ist das hier zu Ende? Und dann kam mir eine Idee. Boah, wenn ich jetzt erste Klasse fliegen würde, das wäre ja richtig gut, weil dann hätte ich Beinfreiheit, ich könnte mich da hinlegen, ich würde sagen, ja, ich würde hier nur ein Prosecco bestellen oder so. Ne? Und machst dir da eine gute Zeit und dann kommst du entspannt an und dann ist alles gut. So die Vorstellung. Aber was wäre, wenn dieser Flieger niemals landet? Was wäre, wenn dieser Flieger für immer da oben kreist? Du wärst in dieser ersten Klasse und spätestens nach 3-4 Tagen würdest du sagen, ja, schön, dass ich hier bin, aber ich würde gerne ankommen. Ne? Und so ist es auch oft in unserem Leben. Wir denken uns, ja, boah, ich würde endlich Freude haben, wenn ich in der ersten Klasse leben würde, wenn es mir besser gehen würde, wenn sich das ändern würde. Und so ein Paulus sagt, ich fliege auch gerne im Gepäckraum mit. Ne? Hauptsache, ich komme an. Es geht mir darum, am Ziel anzukommen. Ich habe das Ziel vor Augen. Und darin habe ich echte Freude und der Umstand ist mir eigentlich egal. Ich möchte mit uns aber nochmal konkreter machen, was es heißt, eben dass Christus unser Leben ist. Es bedeutet, Jesus Christus hat mein Leben eingenommen. Er bestimmt mein Denken, meine Haltung, meine Ausrichtung, mein Tun, meine Ziele. Ich lebe nur noch für ihn. Es geht mir nur noch darum, wie ich ihm gefallen kann, wie ich ihm dienen kann. Und wir merken es auch an den Gründen, die Paulus hier im Philipperbrief liefert, warum er sich freut. Er sagt in Kapitel 1, ich freue mich wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium. Er könnte sagen, also die Philipper haben ihn finanziell unterstützt, er könnte sagen, ich freue mich, dass ihr mich finanziell unterstützt habt, aber er sagt, nee, also schön, dass ihr mich finanziell unterstützt habt, aber ich freue mich, dass ihr am Evangelium teilgenommen habt. Warum? Weil es um Christus geht. Es geht gar nicht um ihn, es geht darum, dass Christus damit gedient wurde. Später sagt er, ja, die einen verkündigen Christus aus Streitsucht, nicht lauter, also nicht sauber, wobei sie meinen Fesseln Trübsal zu erwecken gedenken. Und dann sagt er, ja, was soll's, also wird doch auf alle Weise Christus verkündigt. Er sagt, Leute verkündigen Jesus, verkündigen das Evangelium, um mir Schaden zuzufügen. Ist mir eigentlich egal, also Christus wird ja verkündigt. Und auch da sehen wir wieder, es geht ihm nicht mehr um sich, es geht ihm um Jesus. Es geht ihm um das Evangelium, es geht ihm darum, dass Jesus groß gemacht wird, wie wir es in Vers 20 lesen. Christus wird erhoben durch sein Leben oder durch seinen Tod. Also Paulus lebt gar nicht mehr für sich. Und deshalb können ihm seine Umstände wenig anhaben. Er hat sein Leben komplett aus der Hand gelassen. Und ich weiß, es ist nur nichts, was wir nie gehört hätten. Also ist ja nicht so, dass es jetzt eine revolutionäre Botschaft ist. Und doch ist sie so schwer im Alltag umzusetzen. Es sind so leichte Worte und doch ist es so schwer, das wirklich im Alltag wahr werden zu lassen, wirklich im Alltag loszulassen. All das, was mich beschäftigt, loszulassen und ja, Christus über alles zu stellen. Aber das ist eben der wahre Schlüssel zu echter Freude. Und ich habe am Anfang gesagt, wir werden diesen Schlüssel heute ausgehändigt kriegen, aber diesen Schlüssel in die Tür einzuführen, ins Schloss einzuführen und umzudrehen, das ist eine Aufgabe, die wir jeden Tag auf unserem Zettel haben. Voll und ganz für Christus und auf Christus ausgerichtet zu leben. Jetzt ist es so, dass es natürlich nicht so einfach gemacht ist. Ne? Also man könnte jetzt, wie gesagt, sagen, ja, mach das einfach und es ist ja nicht so, als ob das irgendwas wäre, was wir einfach nur mal gehört haben müssen und dann sagen, ja okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt mache ich es. Nee, so ist es nicht. Ganz im Gegenteil, unser ganzer Wille, unser ganzer Leib widerstrebt dem ja. Also das wollen wir ja nicht. Und als kleine Ermutigung zum Abschluss einfach, Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Also die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Freude ist etwas, was Gott in unserem Leben wirken wird. Es ist eine Frucht des Geistes. Es ist etwas, was er in uns entstehen lassen wird, wenn wir ja, in ihm bleiben. So sagt es dein Wort und darauf dürfen wir vertrauen. Wir dürfen hier heute stehen und sagen, Herr, ich habe das verstanden. Ich habe verstanden, dass ich loslassen muss, um wirklich Freude zu haben, um wirklich Freude an dir und am Leben zu haben. Aber ich weiß auch, dass es ein Kampf ist und dass ich Veränderungen von dir brauche. Und du darfst gewiss sein, dass der Herr dich verändern wird. Amen.